Ein kurzer Ausflug ins Reich der Philosophie. Symposion ist ein griechisches Wort, ebenso Paradigma, Paradox und Philosophie. Tatsächlich waren die alten Griechen die Erfinder der abendländischen Philosophie. Noch vor einem halben Jahrhundert gehörten Platon und Aristoteles, die Vorsokratiker und die Sophisten, die Stoiker und die Epikureer zum intellektuellen Reisegepäck jedes gebildeten Menschen. Aber diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Wer heute auf den Gedanken kommt, mit seiner Kenntnis der antiken Philosophen zu prahlen, darf sich nicht wundern, wenn sein Gegenüber den pedantischen Langweiler stehen lässt und sich einem anregenderen Gesprächspartner zuwendet. Abgesehen davon sind Weisheiten wie »Der Krieg ist der Vater aller Dinge« zur Lösung aktueller Probleme schwerlich geeignet. Das Gleiche gilt von dem einst viel gerühmten deutschen Idealismus. Wer Kants kategorischen Imperativ aufs Tapet bringt oder Hegels List der Vernunft, zieht sich einen Ruf zu, mit dem man es in der guten Gesellschaft nicht weit bringt. Sollte ein anderer Gast diesen Fauxpas begehen, weisen wir in Kühl darauf hin, dass Kants Landesherr Friedrich Wilhelm II., dem Erfinder des mit der Obrigkeit nicht abgestimmten Imperativs androhte, bei fortgesetzter Renitenz müsste er mit unangenehmer Verfügung rechnen. Outet sich unser Tischnachbar als Hegelianer, dann zitieren wir Schopenhauer, der die Bücher seines Kollegen als sinnleere, rasende Wortgeflechte abtat, wie man sie bis dahin nur in Tollhäusern vernommen hatte. Der älteste Philosoph, der die postmoderne Streitkultur immer noch mit Denkanstößen versorgt, ist Hegels Schüler Karl Marx. Er nannte die Religion Opium des Volkes, stiftete aber selbst eine neue, den historischen Materialismus. Von Hegel übernahm er die dialektische Methode, stellte sie jedoch, wie er sagte, vom Kopf auf die Füße. Nicht der Weltgeist und die List der Vernunft sind, nach Marx, der Motor der Geschichte, sondern die Produktionsverhältnisse und die Klassenkämpfe, die aus den dialektischen Gegensätzen zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten folgen. Alles andere, Recht, Politik, Kunst, Philosophie, Religion, ist nur der ideologische Überbau, der die Klassenkämpfe bemäntelt. Erst in der Endphase der Geschichte der klassenlosen Gesellschaft werden alle Gegensätze aufgehoben, das Privateigentum ist abgeschafft, der Staat überflüssig geworden. In dieser Idylle wird jeder ausreichend Muße haben, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben. Wer die eigentliche Arbeit erledigt, sagt Marx nicht. Er begnügt sich mit einem kurzen Hinweis auf die Gesellschaft, die die allgemeine Produktion regelt. Wie die Geschichte gezeigt hat, war der reale Sozialismus von diesem Schlaraffenland weit entfernt. Anstatt sich aufzulösen, war Big Brother Staat allgegenwärtig und die Ausbeutung schlimmer denn je, mit wirtschaftlich desaströsen Folgen. Obwohl der Marxismus spektakulär gescheitert ist, gehört es unter Intellektuellen zum guten Ton, über seine Verfehlungen taktvoll hinwegzusehen. Als unpassend gilt auch jede Andeutung, dass Marx ein Schnorrer war, der seine Umgebung bedenkenlos ausbeutete. Friedrich Engels, sein nachsichtiger Freund, übernahm nicht nur immer wieder seine Schulden, sondern auch die Vaterschaft für den außerehelichen Knaben, den der Religionsstifter mit seiner Dienstmagd Lenchen Demut gezeugt hatte. Ganz tabu ist es, die Verbrechen Stalins mit denen Hitlers zu vergleichen. Der Marxismus, antworten wir, wenn sich einer zu dieser Ungeheuerlichkeit hinreißen lässt, sei zumindest in seiner Absicht menschenfreundlich gewesen. Auch wenn einige Begriffe, Klassenkampf, sozialistischer Realismus, Diktatur des Proletariats, aus der Mode gekommen sind, andere, Entfremdung, Ideologieverdacht, falsches Bewusstsein, lassen sich immer noch mit Gewinn verwenden. Wer an einer verdünnten, dogmatisch unverbindlichen Form des Marxismus festhalten will, bekennt sich zur Frankfurter Schule und ihrer kritischen Theorie. Jean-Paul Sartre versuchte, den Marxismus auf andere Weise zu retten, Er verband ihn mit dem Existenzialismus, einer philosophischen Schule, die vor allem der Selbsterfahrung des Menschen nachspürte. In seinem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« unterscheidet Sartre zwischen dem An-sich-Sein der Welt um uns herum und unserem eigenen Für-sich-Sein, dessen zentrales Erlebnis die Angst ist. Doch diese Angst ist, so Sartre, zugleich unsere große Chance. Sie gibt uns die Freiheit, uns selbst zu verwirklichen und ganz authentisch zu werden. Auch das Proletariat strebt nach Freiheit und Authentizität. Persönlich kannte Sartre zwar keine Proletarier, wie übrigens auch Marx nicht, der sie in seinen Briefen gern Knoten nannte. Das hinderte ihn jedoch nicht, die sowjetische Arbeiter- und Bauernrepublik bedingungslos zu unterstützen. Nach einer Reise durch die Sowjetunion erklärte er, es gebe dort totale Meinungsfreiheit. Die Sowjetmenschen führen nur deshalb nicht in den Westen, weil sie keinen Grund sehen, ihr schönes Land zu verlassen. Stalins Volksdemokratie, die sich durch Liquidierung der Opposition ständig erneuert, war ihm weitaus sympathischer als die bürgerlichen Demokratien mit ihren Wahlen und wechselnden Mehrheiten. Seine effektvollste These hatte Sartre bei Martin Heidegger stibitzt, dem Großmeister der Existenzphilosophie, wie man auf deutschen Lehrstühlen sagt. Heideggers Hauptwerk, 16 Jahre vor »Das Sein und das Nichts« veröffentlicht, heißt »Sein und Zeit«. Auch bei ihm ist die menschliche Grundbefindlichkeit die Angst. Was Sartre an sich Sein, für sich Sein und Authentizität nennt, ist bei Heidegger Sein, Dasein und Eigentlichkeit. Der eigentliche Mensch hat die anonyme Welt des Mann hinter sich gelassen. Aber was hat er stattdessen gefunden? Sartre fand den Stalinismus, Heidegger den Nationalsozialismus. Als Rektor der Universität Freiburg trat er im Braunhemd vor seine Studenten und verkündete, »Nicht Lehrsätze und Ideen seien die Regeln eures Seins. Der Führer selbst ist die heutige und künftige deutsche Wirklichkeit und ihr Gesetz. Die neue Regierung habe vielen Menschen Arbeit verschafft und sie wieder daseinsfähig gemacht.« Nach dem Krieg verlor Heidegger seinen Lehrstuhl und zog sich in eine Hütte im Schwarzwald zurück, was seinen Ruhm nur noch mehrte. Seine Sprache wurde immer dunkler. Die Grundbefindlichkeit, die ihn jetzt umtrieb, war die Angst vor der modernen Technik, dem Gestell. Wer sich die beiden folgenden Sätze einprägt und bei passender Gelegenheit, etwa in einem Gespräch über Kernenergie oder embryonale Stammzellen, hervorholt, kann der schrankenlosen Bewunderung vor allem weiblicher Tischgenossen gewiss sein. Die Herrschaft des Gestells droht mit der Möglichkeit, dass dem Menschen versagt sein könnte, in ein ursprüngliches Entbergen einzukehren und so den Zuspruch einer anfänglicheren Wahrheit zu erfahren. Das Gestell ist das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen stellt, das wirklich in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen. Heideggers Bewunderung für Adolf Hitler hinderte ihn nicht an einer außerehelichen Liebesbeziehung mit seiner jüdischen Studentin Hannah Arendt, deren Buch »Eichmann in Jerusalem« später so großes Aufsehen erregte. Auch Sartre wurde trotz seines Silberblicks und seiner Abneigung gegen die Körperpflege, wie Diogenes wusch er sich selten und badete nie, von den Frauen angebetet. Seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir, obwohl Verfasserin eines der Standardwerke des Feminismus, das andere Geschlecht, war ihm sklavisch ergeben und versorgte ihn sogar, als seine Glut für sie erkaltet war, mit frischem Mädchenfleisch, was sie schließlich ihre Stelle im Schuldienst kostete. Ein anderer Denker, der durch Adolf Hitler in Misskredit geriet, war Friedrich Nietzsche. Natürlich kann er nichts dafür, dass sein dunkles Schwärmen von der blonden Bestie bei den Nazis so großen Anklang fand. Aber dass er kein Demokrat war, lässt sich schwerlich bestreiten. Die Demokratie ist für Nietzsche gleichbedeutend mit dem Sieg der Herdentiere, der Sklavenmoral über die Herrenmoral. Der Aufstand der Sklaven, schreibt er in seiner »Genealogie der Moral«, begann mit den Juden des Alten Testaments. Ihre Propheten stellten die natürliche Rangordnung auf den Kopf, indem sie die aristokratischen Werte durch die Gleichheitslüge untergruben. Um die Schwachen und Missratenen an die Macht zu bringen, erfanden sie die Moral. Um die Herrenmenschen daran zu hindern, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben, erfanden sie das schlechte Gewissen. Das Christentum setzte die jüdische Tradition fort. Es machte aus der Sexualität etwas Unreines und ermutigte die Gläubigen, ihren Körper zu verachten. Anstelle der jüdisch-christlichen Moral fordert Nietzsche eine Umwertung aller Werte und eine neue aristokratische Kultur. Tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Der Übermensch ist selbstverständlich männlichen Geschlechts. Die Frauen betrachtete Nietzsche als freiwillige Opfertiere und empfahl, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Sein eigener Versuch, sich über die jüdisch-christliche Moral hinwegzusetzen, endete allerdings kläglich. Bei einem Bordellbesuch in Köln vergaß er nicht nur die Peitsche, sondern auch die gebotene Vorsicht. Er holte sich die Syphilis, die später zum Ausbruch seines Wahnsinns führte. Die letzten 12 Jahre seines Lebens verbrachte er in geistiger Umnachtung. Dieses traurige Ende hat Nietzsches Ruhm nicht geschadet. Im Gegenteil, besonders die Franzosen haben einen Narren an ihm gefressen und betrachten ihn als Inbegriff des tiefsinnigen deutschen Denkers. Für Tischgespräch ist er allerdings nur bedingt geeignet. Zwar ist sein Werk ein unerschöpflicher Steinbruch provozierender Sentenzen, doch sind die meisten politisch so inkorrekt, dass sie nur in kleinsten Dosen vertragen werden können. Wenn die Rede auf ihn kommt, empfiehlt es sich daher, vorsichtig auf Distanz zu gehen und zumindest Nietzsches Theoriedefizit zu beklagen.